Standards, damit sie eine Lizenz, man eine Lizenz bekommt, um die Züge zu betreiben. Und Katja wird uns einige bahnspezifische Protokolle vorstellen, wie GSMR, und erklärt uns, warum Bahnen betriebssicher, safe sind, aber nicht secure im Sinne von IT-Sicherheit. Hallo, vielen Dank. Es ist toll zu sehen, dass so viele wirklich sich dafür interessieren. Und ich wurde gefragt, gibt es überhaupt Security, IT-Sicherheit im Bahnsystem? Und ja, das gibt's, aber es ist, viele davon sind einfach nur in großen Firmen versteckt und man kommt an vieles einfach nicht dran. Und ich erzähle euch heute etwas über die Sachen, die ich gelernt habe, während ich in der Industrie gearbeitet habe und in meiner Zeit als Forscherin. Und da war ich in der Lage, mit vielen Bahningenieuren zu sprechen. Es gibt einige Disclaimer am Anfang. Jemand hat mich gefragt, ob die Leute auf der ersten Folie ich und mein Vater sind. Nein, sind sie nicht. Und ich sollte vielleicht noch sagen, dass die meisten Ähnlichkeiten mit Leuten nur zufällig sind, mit lebenden oder toten Leuten. Viele der Sachen, die ich hier behaupte, basieren auf Anekdoten, was Leute mir erzählt haben. Und es sind nicht echte Beweise. Und ihr werdet in diesem Vortrag auch nicht lernen, wie man Züge hackt, anders als in dem Vortrag gestern. Ja. Okay, das Bahnnetzwerk. Wir fangen mal vorne an. Was brauchen wir? Wir haben einen Zug und es gibt ganz viel Equipment im Zug. Und ich verweise euch da mal auf den Vortrag von gestern und die haben das schon sehr gut erklärt, was man da erwarten kann. Mir geht es mehr um das Equipment an der Bahnstrecke selbst. Das heißt, wenn man so aus dem Fenster guckt, wenn man mit dem Zug fährt, dann sieht man Signale, Lichtsignale, man sieht Weichen, man sieht Bahnübergänge. Und wenn man genauer hinguckt, dann sieht man auch einige von diesen gelben Kästen neben den Schienen, zwischen den Gleisen, zwischen den Schienen. Und das sind Systeme, um Züge zu erkennen. Was man nicht sehen kann, ist, womit die verbunden sind. Das heißt, es gibt Interlocking-Systeme und ob die Weiche sich umschalten sollte, ob das Signal die richtige Anzeige dem Fahrer zeigt, dass er weiterfahren kann. Und dann gibt es in der nahen Zukunft, was auch immer das bei der Bahn bedeutet, haben wir auch noch mehr Funkverbindungen. Wie zum Beispiel, dass die maximale Geschwindigkeit eines Zuges ist beschränkt, der Zugführer noch ein Signal sehen kann. Das heißt, wenn man das nur direkt in den Zug senden kann, in einer sicheren Art, dann könnte man auch die maximale Geschwindigkeit erhöhen und das wäre doch einfach ein nettes Feature. Aber was passiert, wenn wir wirklich mit Bahningenieuren sprechen? Ihr müsst sicherer sein. Ja, braucht mehr Sicherheit. Und dann wird er sagen, oh, wir machen das schon seit 150 Jahren. Und das Problem ist, dass wir es hier vor allem im Deutschen um ein Missverständnis geht. Im Englischen gibt es zwei verschiedene Begriffe. Es gibt Safety und es gibt Security. Und was ist der Unterschied? Safety bedeutet, dass wir verhindern wollen, dass das System, um das es hier geht, das heißt dieser Zug hier, dass er die Umwelt beschädigt. Und Security bedeutet, wir möchten verhindern, dass die Umgebung den Zug beeinflusst. Das heißt, der Mensch, der hinten mit seinem Laptop rumspielt, mit der Weiche rumspielt und dazu führt, dass der Zug entgleist und crasht und dann Müll ist. Das heißt, beide sind nicht wirklich das, worum es mir geht. Das heißt, ich rede jetzt für den Rest des Vortrags von Rail Security. Und das benutzen wir hier im Deutschen jetzt auch, um das von der Safety zu unterscheiden. Wir reden jetzt, damit wir es nicht verwechseln mit einer bestimmten Firma in Amerika verwechseln kann, benutzen wir dieses Wort Rail Security. Und was meine ich damit? Das bedeutet, wir wollen den sicheren Betrieb, das heißt den Secure-Betrieb, ermöglichen, damit es dann sicher im Sinne von betriebssicher safe betrieben werden kann. Das heißt, Security ist hier ein Werkzeug für uns. Das heißt, wenn können wir nicht, also wir hatten keine großen Unfälle in Deutschland, warum können wir nicht einfach das so weitermachen, wie wir es die letzten 150 Jahre auch schon gemacht haben? Und bisher ist die Security, die die Bahnen bieten, ist vor allem um Prozesse. Das heißt, mir gefällt dieses Bild, denn es hat dieses Telefon und ein ganz altes Stellwerk, was man hier sieht, mit diesen Hebeln. Und man braucht sehr viele Telefone, weil Leute sich ständig unterhalten. Und es geht um Protokolle, die von den Leuten befolgt werden, so ähnlich wie Computer. Und das hört sich etwas albern an, wenn man es das erste Mal hört. Aber es geht darum, so wird der sichere Betrieb gewährleistet. Aber es gibt jetzt weiter standardisierte Interfaces. Das heißt, alles sieht heute etwas anders aus. Und das ist ziemlich teuer. Es ist alles in Hardware gemacht. Und jedes Mal, wenn es ein neues Projekt gibt, dann muss alles neu konfiguriert werden. Und es gibt immer mehr Standardisierung für die Verbindung zwischen den Stellwerken zum Beispiel. Das heißt, wir erweitern die Angriffsfläche. Das heißt, warum nehmen wir nicht einfach IT-Security, so wie wir sie schon kennen? Und oft verlassen wir uns da auf Zugriffsbeschränkungen, sodass man eben nicht an das Netzwerk kommt. Aber für Safety brauchen wir Redundanz und Fallback-Möglichkeiten und mehrere Sachen jeweils. Für Security will man möglichst viele Updates machen, wenn wir herausfinden, dass es nicht mehr secure ist. Aber das funktioniert für Safety auch schlecht. Es gibt Standards und diese Standards gelten oft für 30 Jahre oder so. Das heißt, in den 90er Jahren wurden diese Standards diskutiert und gemacht und nach 10 Jahren werden sie dann gültig. Und es geht um 30 bis 40 Jahre, wo man einen Standard hat. Das heißt, man hat eine sehr lange Lebensdauer von diesen Standards für Safety. Und das widerspricht sich ein bisschen hier, aber es geht voran. Okay, das heißt, fangen wir vorne an. Wir müssen die Bahningenieure überzeugen, dass sie wirklich auch sich um Security kümmern müssen. Und das Erste, was einem begegnet, wenn man mit den Bahningenieuren spricht, ist, wir haben das schon immer so gemacht und wir brauchen das nicht. Und ich nenne das Security durch Abstreiten, durch Denial. Und ich habe das erst kürzlich erlebt und der hatte gesagt, ach, Security ist nur ein Hype, das verschwindet auch wieder. Ja. Naja, jeder kann seine eigene Meinung haben. Und dann gibt es was anderes, was Leute sagen und denken, oh, ich glaube, wir haben einfach nur viel Glück, weil ein Zug zu hacken ist nicht so sexy wie ein Flugzeug zu hacken. Das heißt, wir haben Security dadurch, dass es einfach nicht sexy ist. Ja, aber schauen wir uns mal die Daten an. Und hier sind nur einige der Angriffe auf die Bahnen, die man findet, wenn man in dem Internet sucht und nach Bahnnachrichten. WannaCry hat eine Rolle gespielt, das kennen natürlich alle. Und die ersten drei waren wirklich echte IT-Sicherheit-Angriffe. Wir hatten Ransomware in Deutschland, Schweden und Italien. Aber es ging da nur um das Ticketsystem. Das heißt, die waren nicht wirkliche Bahnsicherheitsangriffe, sondern nur die Systeme drumherum. Dann gab es wirklich Sabotage und einen Nothalt im August. Und das hat wirklich den Betrieb beeinflusst. Die Züge haben angehalten. Und ich würde auch nicht IT-Security dazu sagen. Da ging es nur darum, dass Kabel durchgeschnitten wurde und der Nothalt hat dann Signale blockiert. Es gab einen Distributed Denial of Service Attack der wirklich den Betrieb beeinflusst hat. Und der Zug musste anhalten auch. Und das könnte man vielleicht als Bahn-Security-Angriff werten. Und ich weiß nicht genau, wie man den Vortrag über Polen, den Vorfall in Polen bezeichnen sollte, einen Zug zu hacken. Aber auch das findet man, wenn man Angriffe sucht. Und ich glaube, Security durch Unsexiness gilt auch nicht wirklich, denn Leute sind interessiert daran und machen es. Und was Leute einem auch sagen ist, aber niemand hat Zugriff auf unser Netzwerk. Es ist abgeschlossen und wir brauchen nichts zu machen. Und das ist Security durch die Geschichte von dem abgeschlossenen Netzwerk. Und ich habe schon von Polen gesprochen und 20 Züge haben angehalten auf der Strecke und die haben einfach nur das System gejammt. Und das Drahtlosübertragungssystem ist so alt, dass sie einfach nur einen Jamming-Sender einsetzen mussten. Die Züge haben angehalten. Das heißt, kein großer Aufwand wirklich. Und ich glaube, diese Geschichte von dem geschlossenen Netzwerk auch nicht. Und das Nächste, was uns begegnet, wie ich schon gesagt habe, es geht um Standardisierung. Und das wird benutzt, wenn es um die funktionale Sicherheit und Betriebssicherheit geht, um Safety. Und das ist, dann ist die Aussage auch, dass es auch secure ist, weil es standardisiert ist. Und wir wollen mal an einige der Standards angucken. Wir gucken at ELTMS und ETCS, das European Train Control System, und das ist standardisiert und da geht es zum Beispiel um die Kontrolle im New Link zwischen den Radio Block Centers und die geben Bewegungsfreigaben an den Zug und der Zug kann dem Zug zum Beispiel sagen, du musst jetzt einen Nothalt machen oder du kannst 10 Kilometer mit der und der Geschwindigkeit weiterfahren. Und es gibt verschiedene Schichten da drin. Es gibt GSMA unten und Euroradio und dann den Anwendungsschicht, den Application Layer. Und ich habe noch was anderes gehört oder gelesen, wenn ich diese mehreren tausend Seiten angucke. Und wenn man und dann gibt es einfach Sicherheit durch Papier. Und das ist wirklich nervig. Aber zum Glück für mich gibt es ein schönes Paper von Georgia und anderen. Und die beschreiben einen Angriff auf diesen Stack, auf diesen Netzwerk-Stack. Und ich wollte das mal ein bisschen erklären. Das ist schon 6 Jahre alt, aber es ist schon ziemlich alt. Aber ich versuche mal, das zu erklären jetzt. Wir haben, wie ich gesagt habe, diesen Stack. Es gibt unten GSMA und da gibt es etwas Verschlüsselung. Und ich sage ein bisschen Verschlüsselung, denn das ist GSM für Railway und das ist GSM, das Mobilfunkprotokoll. Und es gibt ganz viele Angriffe auf GSM. Und dann gibt es Euroradio, da gibt es einen Message Authentication Code, einen Authentisierungscode. Und dann gibt es das European Train Control System. Und da können wir Bewegungsfreigaben geben. Und Nothalt ist zum Teil auch eine Bewegungsautorisierung. Und wie funktioniert jetzt dieser Angriff? Am Anfang liest man diese GSMR-Kommunikation mit und dann muss man diese Kommunikation angreifen und entschlüsseln und dann muss man Kollisionen finden für die MAC und dann kann man einen Teil des Euroradio-Schlüssels erhalten und dann kann man eine gefälschte Nachricht erzeugen. Und mich interessiert vor allem dieser Teil, wo wir einen Teil des Euroradio-Schlüssels erhalten können.
Okay, dann lass uns das mal etwas genauer ansehen, wie das aussehen würde. Also die MAC ist tatsächlich ein dreifaches DES, das ist tatsächlich eigentlich ganz gut. Ja, es ist eigentlich nur für alte Produkte gültig, so bis also 2023 nicht so gut. Aber ja, wir haben ja noch 5 Tage, wie wir das benutzen können. Also, dieses Triple DES ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Und jetzt gucken wir mal diese MAC an, diese MAC. Und das ist ein Beispiel von so einer Nachricht, wie die Bestätigungsnachricht von diesem Zug aussehen könnte. Da ist eine Uhrzeit drin, eine Länge, ein bisschen Puffer, verschiedene Typen. Und um diese MAC zu berechnen, wird das jetzt in zwei 64-Bit-Blocks aufgeteilt. Und in diesem dreifachen DES, CBC-Code, das erklären wir gleich. Was man da also erwartet, ist, dass jeder Block mit diesem Triple DES verschlüsselt wird und dann wird er verXORed mit dem nächsten Block und das wird dann weiterverarbeitet und so kommen wir dann zum MAC. Aber das ist tatsächlich nicht, was passiert, weil für die ersten N-1 Blöcke benutzen sie tatsächlich hier nur Triple DES mit dreimal dem gleichen Schlüssel, was im Endeffekt das gleiche ist wie ein einfacher DES. Und das ist ein Problem, weil DES alleine nicht sicher ist. Vor allem nicht mit 64-Bit. So, der nächste Schritt für unsere Attacke ist also, wir suchen jetzt eine Kollision. Was passiert, wenn wir eine Kollision finden? Dann haben wir zwei Nachrichten, die im Endeffekt die gleiche MAC produzieren. Und dann gehen wir davon aus, dass die Kollision vielleicht nicht stattfindet in dem DES-Schritt am Ende, sondern schon davor. Und dann bekommen wir diese Gleichung. Eine Gleichung, die ich jetzt nicht vorlese, dann kennen wir die Nachrichten, weil wir können das Ganze entschlüsseln. Und es gibt hier jetzt noch einen unbekannten Wert, und das ist dieses K1. Und das können wir jetzt brute-forcen, die 64-Bit, also einfach durch Raten rausfinden, das dauert vielleicht ein paar Tage. Und dann haben wir einen Teil des Schlüssels für das Euroradio und das können wir dann benutzen, um künstlich erstellte Nachrichten von uns zu erstellen. So, jetzt lassen wir mal drüber reden, wie machbar und realistisch das tatsächlich ist. Ich denke, das, was ich gerade erklärt habe, ist eigentlich sehr machbar. Ich hoffe, ihr glaubt mir das einfach so von dem, was ich gerade gesagt habe. Die Kollision zu finden, dazu gibt es tatsächlich ein wissenschaftliches Papier. Ich rede da hauptsächlich drüber. Die haben schon ein paar Schätzungen gemacht. Und die haben berechnet, dass man etwa 10 hoch 8 Nachrichten braucht und mit einer etwa 1% Chance auf eine Kollision kann man das also in 45 Tagen finden und mit einer 50% Chance in 8 Jahren. So, warum denke ich jetzt, dass das relevant ist? Weil, wie schon gesagt, wir gehen jetzt in so einen Bereich, wo wir immer mehr von diesen Kommunikationssachen haben, immer mehr drahtlose Übertragung immer in der Kommunikation. Das heißt, wir vergrößern unsere Angriffsoberfläche die ganze Zeit durch die vielen Nachrichten, die wir versenden. Und ich schätze mal daher, dass diese Sachen wesentlich schneller gehen werden, bald, weil wir einfach viel mehr Nachrichten im Netzwerk haben. Und von da gehen wir weiter zu GSMR und GSM. Ja, genau, das ist einfach ganz normales GSM. Mit relativ alten Verschlüsselungen, die schon lange geknackt wurden. Da gibt es verschiedene Attackenmöglichkeiten. Und um diese MAC dann zu produzieren, die MAC, das ist dann wesentlich komplexer. Falls ihr daran interessiert seid, lest euch gerne nochmal das Paper durch.
Okay, so Security by Standardization.
Gut, also Sicherheit durch Standardisierung. Im Prinzip eigentlich eine sehr nette Idee, aber wir haben hier ein Problem damit, dass wenn wir diese Kryptographie-Algorithmen reparieren oder beheben müssen, man braucht also irgendwie die Option zu sagen, hey, wir wissen, dass dieser Algorithmus nicht mehr sicher ist und wir müssen jetzt zu einem neuen wechseln. Und insbesondere bei diesem Standard ist es tatsächlich so, dass es festgeschrieben ist. Es ist nicht nur benutze Triple DES, so wie es jemand anders spezifiziert hat, sondern es ist sogar im Standard definiert, wie exakt das implementiert werden muss. Okay, lass mich euch eine andere Geschichte erzählen. Vor 5 Jahren war ich auf der InnoTrans. Falls ihr an Zügen interessiert seid, geht gerne zu InnoTrans, ist sehr interessant, mit coolen Leuten. Und da war ein sehr netter Typ mit einer Küste und die war wohl sehr sicher. Secure, quasi. Und er sagt, die ist besonders sicher, weil er 2 Schlüssel hat. Dann hat er 2 Schlüssel gezeigt. Und jetzt fragen wir aber so, hey, aber es geht doch hier um Cybersicherheit. Was genau machst du? Ach so, Naja, wir machen hier Sicherheit durch ein zweites Schloss. Und dann haben wir über Cybersecurity gefragt und da haben sie gesagt, ja, machen wir später. Ich nenne das Security durch in die Zukunft verschieben, Futurisierung. Und da habe ich auch noch ein schönes Beispiel, da gucken wir jetzt mal auf dieses Rasta-Protokoll. Das ist ein Standard für den Übertragungslayer. Und da geht es um diese Kabel zwischen dem Interlocking-System, der Fahrsperre und den Sensoren an der Strecke. Und da gibt es diese unterschiedlichen Lagen. Da wollte ich jetzt mal genauer in dieses Rasta-Protokoll gucken und dann habe ich noch einen schönen Sicherheitsmechanismus gefunden. Der ist Sicherheit durch Paywall, also durch bezahlen müssen. Der Standard kostet 128 Euro. Da kann man eventuell jemanden finden, einen Arbeitgeber, der das für einen bezahlt. Und jetzt können wir, nachdem wir die 128 Euro bezahlt haben, auch in diesen Standard reingucken. Und dann sehen wir haben hier diesen Redundanz-Layer, diesen Sicherheitslayer. Und da geht es um Sicherheit und Wiederübertragung. Also da haben wir so einen Kopfteil von der Nachricht, eine Präambel mit einem CRC und ein paar Sicherheitscodes. Aber da gibt es anscheinend diesen Sicherheitscode, den wir jetzt genauer mal angucken. Das ist ein MD4 mit einem Initialisierungsvektor und Optionen. Okay, lass uns mal in die Optionen gucken. Option 1 ist ein 0-Byte-Sicherheitscode. Und der muss benutzt werden, wenn einer der Kommunikationspartner nicht sicherheitskritisch ist. Also das Sicherheitsintegritätslevel ist 0. Dann haben wir also keine Sicherheit, keine Security. Option 2 ist die Standardoption, ist ein 8-Byte-Sicherheitscode. Das ist die erste Hälfte von einem MD4. Ja, wir wissen schon, dass MD4 nicht sicher ist und für Kollisionsattacken empfindlich ist und dass es auch noch innerhalb der Nachricht gewisse Freiheitsgrade gibt, die einem erlauben würden, eine Kollision beizurufen. Und dann, wenn wir noch weniger Bytes davon benutzen, dann ist es natürlich noch sicherheitskritischer. Option 3 ist tatsächlich ein voller MD4, ein kompletter. Aber da gibt es tatsächlich auch Attacken, sogenannte Pre-Image-Attacken, wo, wenn man den Hash-Algorithmus schon weiß, und wir wissen ja, dass es MD4 ist, und man kennt den Wert des Hashes bereits, dann kann man rückwärts zum ursprünglichen Initialisierungsvektor rechnen. Und wenn man den hat, dann kann man den auch benutzen, um beliebige Nachrichten zu signieren. Gut, dann gibt es noch was anderes, was auch in dem Papier beschrieben ist. Wenn die Implementierung dem Beispiel aus der Rasternorm folgt, dann ist der Initialisierungsvektor nicht 16 separate zufällige Bytes, sondern nur 8. Und der Rest wird einfach direkt aus der Norm genommen. Also ein standardisierter Initialisierungsvektor. Und das könnte es noch einfacher machen, diese Sachen kaputt zu machen. Und wenn wir jetzt mal in den RFC 1320 gucken, dann sehen wir, dass man MD4 wahrscheinlich eigentlich nicht benutzen möchte. Also das ist übrigens von 1992. Da geht es um sichere Digitalisierungs-Signierungsschemata. Es war dazu gedacht, möglichst schnell zu sein, aber es ist auf jeden Fall sehr an der Grenze dazu, sicherheitskritisch zu sein. Aber tatsächlich sagen die Leute in der Rasternorm auch, dass die Kommunikation über öffentliche Netzwerke die davon bedroht sind, von außen angegriffen zu werden, nicht überhaupt betrachtet werden vom Rasterstandard. Das heißt, das haben die nie als ein Problem betrachtet. Also wir können uns jetzt mal vorstellen, dass wir Raster hier so einen wunderschönen Zaun um ein Haus haben und das hat super verhindert, dass irgendjemand aus Versehen in unser Blumenbeet steigt. Und dann kam jemand vorbei und dachte sich, oh cool, ich habe diesen Zaun schon, ich möchte jetzt noch sicherer sein gegen Diebe und deswegen mache ich den Zaun jetzt zu. Aber das ist ja nicht, wie der Dieb denkt. Also Sicherheit im Nachhinein hinzuzufügen funktioniert eigentlich nie. Also diese Sicherheit durch Futurisierung, durch in die Zukunft verschieben, ist keine gute Idee. Okay, jetzt haben wir also eine Menge Sicherheitsmechanismen hier erlebt und mitbekommen. Aber so, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir denen sagen, dass wir echte Security machen wollen? Normalerweise läuft die Kommunikation ungefähr so ab. Wir sagen, okay, können wir bitte Security machen? Also IT-Sicherheit, okay. Und die sagen, na gut, dann machen wir jetzt Security, dann benutzen wir jetzt MD4 oder SHA-256 oder was auch immer. Und dann sagen wir, oh nee, du kannst doch nicht MD4 benutzen. Was hier in der Kommunikation fehlt, ist tatsächlich die Fehlannahmen, die eventuell Eisenbahningenieure haben. Und da habe ich vor ein paar Monaten mit einigen gesprochen. Und da habe ich herausgefunden, dass wenn die das Wort Security hören, dann gehen die davon aus, dass sie möchten, dass sie Kryptographie machen. Und wenn sie an Kryptographie denken, dann denken sie, oh, was war das nochmal? Ja, irgendwas mit E-Mail-Verschlüsselung. Die wollen, dass ich Dinge verschlüssele. Und dann denken sie, okay, Verschlüsselungsalgorithmus, ja, SHA-256 habe ich gehört, ist ganz gut. Das heißt, wir machen hier vielleicht einen sehr schlechten Job darin, zu erklären, was wir tatsächlich von ihnen wollen. Weil die werden nicht verstehen, warum sie verschlüsseln sollen. Also ja, der Punkt ist vielleicht, ja, okay, der Zug bewegt sich oder er steht gerade. Und wir wollen ja nicht, dass sie das alles verschlüsseln, sondern wir wollen sicherstellen, dass sie die Integrität des Systems gewährleisten. Das heißt, wir haben hier ein Problem darin, zu erklären, was die Ziele sind. Und das ist ein bisschen schade, weil meistens haben wir ein gemeinsames Ziel. Wir wollen eine sichere und secure und safe Eisenbahn. Wir wollen einfach nur auf unsere Reise oder Güter transportieren, weil es einfach ein super Transportationsweg ist, der super schnell ist und umweltfreundlich. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass die Eisenbahningenieure auch Expertise haben. Die wissen ja, wie man so ein System sicher hält. Und wir wissen, wie man es secure macht. Also es wäre super, wenn wir das irgendwie nutzen können. Und tatsächlich, das passiert bereits. So, es gibt einen neuen Sicherheitsstandard, einen Security-Standard, der rauskommt für Eisenbahn, und das ist basierend auf tatsächlich sehr bewiesenen Sicherheitsstandards, Security-Standards, mit statischen und dynamischen Anforderungen. Da beheben wir ein paar von den Fehlern von vor 36 Jahren, und wenn das alles funktioniert, dann können wir halt einige von diesen Dingen auch ändern. Dann haben wir von der Kommunikation über UDP gehen wir jetzt auf TLS über. Wie schon gesagt, Verschlüsselung ist uns nicht so wichtig, aber wir wollen die Sicherheit natürlich auch, wir wollen damit auch in die Tiefe gehen, wir wollen jede Kommunikationslage sicher gestalten, und wenn wir nicht verschlüsseln, dann sind die natürlich auch nicht mehr sicher. So, und wir wollen auch noch einige Best Practices, also Handlungsanweisungen zusammenstellen. Zusammen mit Eulinix, die wollen mehr standardisierte Interfaces im europäischen Raum zusammenfassen. Dazu gehört sowohl öffentliche Schlüsselinfrastruktur und Backups und alle diese Dinge, die wir als ITler schon wissen. Also, bitte versucht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, versucht, die Sprache voneinander irgendwie ein bisschen zu lernen, und seid exzellent zueinander. Dankeschön.
Thanks, Katja, for this nice talk.
Okay, danke Katja für diesen schönen Talk. Ich möchte fast fragen, wo du diese schönen Bilder her hast. Aber lass uns damit erstmal noch warten. Haben wir irgendwelche Internetfragen? Noch nicht? Irgendwas aus dem Internet vielleicht. Hallo Katja, vielen Dank für deinen Talk. Ich habe eine Frage über eine Grundannahme, die du gemacht hast, und zwar die, dass die Security nötig ist, um den sicheren Betrieb sicherzustellen. Aber gibt es da nicht irgendwie Systeme, die redundant sind, die einen Zug anhalten, wenn die Kommunikation gehackt ist oder so?
Grundsätzlich schon. Die Betriebssicherheit wird dadurch hergestellt, dass im Notfall einfach gestoppt wird. Die Betriebssicherheit ist damit zufrieden, dass der Zug einfach anhält. Aber wir wollen eigentlich, dass der Betrieb weitergeht, auch wenn sowas passiert.
Ja, aber das Problem ist ja also auch, dass Leute angepisst sind, aber natürlich ist, dass sie tot sind, wichtiger. Okay, Frage von Mikrofon Nummer 2. Ich habe mich gefragt, da kam vorhin irgendwas, als MD4 auf dem Bildschirm auftauchte, haben viele von uns wahrscheinlich eine Grimasse gezogen. Ich nehme an, das ist irgendwie unsicher, weil der Standard so alt ist, oder ist es unsicher, weil wir es damals nicht besser wussten? Und wenn es das Letztere ist, da ist dieses Jahr die Sprache der anderen zu lernen. Wie können wir sicherstellen, dass diese Standardisierungskomitee dass diese Expertise dann da ist, wenn wir sie benötigen?
Also die Frage war, warum MD4 überhaupt im Standard ist. Das Problem ist, dass die Expertise in den Standardisierungskomitees gar nicht erst da ist, um sichere Standards zu benutzen. Und je mehr Menschen dazu begeistert werden, Sicherheit für Zugsysteme zu machen, desto bessere Expertise hat man auch in diesen Standardisierungsdingen. Und das passiert, stand heute auch schon. Ganz viele Leute gehen in das Feld. Und damals sah MD4 auch nach einem System aus, das gut funktioniert, und hat halt nicht den Weg gegangen, dass man auch wirklich dauerhaft bewiesene Dinge verwendet.
Okay, Mikrofon Nummer 4. Danke für die Präsentation. Ich bin in der Cybersicherheit von Zügen seit 5 Jahren involviert und wir machen tatsächlich auch Pentests mit Zügen. Und da wissen wir, dass das, was ihr hier gerade vorgetragen habt, nicht nur eine Anekdote ist, sondern nein, man kann tatsächlich damit auch einen Zug klauen, kann ich bestätigen. Ja, das ist so der erste Teil. Das zweite ist, was ist so deine Ansicht für die, so wie siehst du das für die nächsten 10 Jahre? Schätzt du mal, dass es besser wird oder eher schlechter? Und danach sage ich vielleicht meine Meinung dazu.
Ich bin eine sehr optimistische Person, deswegen glaube ich, dass es besser wird in Zukunft.
Ja, die Ansicht teilen wir vielleicht nicht. Also ich glaube schon, in den nächsten 5 Jahren wird es wahrscheinlich wesentlich schlechter wegen der ganzen Konvergenz von all den unterschiedlichen Systemen, weil die mittlerweile fast alle das Gleiche machen und viele von den neuen Zügen mittlerweile sind eigentlich nur noch Rechenzentren auf Schienen. Aber ich schätze mal, dass es danach dann irgendwann wieder besser wird.
Ja, normalerweise muss erst ein ganz großer Fehler passieren, bevor Dinge besser werden.
Ja, vielen Dank für die Einsicht. Mikrofon Nummer 3, bitte. Ja, du hast schon TLS erwähnt, aber ist das nicht irgendwie Sicherheit dadurch, dass man alte Protokolle irgendwie noch verschlüsselt und nicht wirklich Security durch besseres Design?
Stand heute benutzen wir sehr, sehr viel UDP-Übertragung. Und ich glaube, dass TLS einfach eine neue Lage Sicherheit mit dazu gibt, um die bekannten Schichten zu verbessern. Aber natürlich hat man die alten Protokolle weiterhin dabei.
Okay, Mikrofon Nummer 1, bitte. Zuvor hast du über einen Yugo-Key geredet, der irgendwo extrahiert wurde. Ist das ein Schlüssel, der rotiert wird, oder ist das ein Schlüssel für immer in allen Geräten?
Der Euro-Radio-Key.
Das ist ein Sitzungsschlüssel. Also wenn man diese Attacke so machen wollen würde, muss man sich bewusst sein, dass die Sitzung sich auch ändern kann. Das macht das Ganze schon ein bisschen schwieriger zu hacken. Also da gibt es ein paar feste Schlüssel, wie so ein Sitzungsschlüssel. Also es ist nicht so schlimm. Aber ja. Trotzdem Teil der Attacke. Okay, danke. Mikrofon Nummer 4, bitte. Ja, danke. Die neuen Standards, die du erwähnt hast, weißt du davon, ob da irgendwas gemacht wird, diese Standards mehr zu future-proofen, also für Sicherheits- und Algorithmenänderungen in der Zukunft sicher zu machen, also zum Beispiel neue Sicherheitsalgorithmen, Kryptoalgorithmen, die wir jetzt als sicher betrachten und dann eventuell in der Zukunft wieder ändern wollen, also zum Beispiel das MD4, MD5-Problem und was wir dann in der Zukunft mit RSA und was weiß ich haben vielleicht.
Also wir haben nicht in den Standards nachgeschaut, aber das ist, was in Zukunft durch die statischen und dynamischen Anforderungen gelöst wird, weil die Industrie sich jetzt bewusst ist, dass man in Zukunft unterschiedliche Algorithmen benutzen muss und die auch austauschen können muss.
Okay, dann Mikrofon Nummer 3 bitte. Ich würde nur einmal gerne kommentieren, dass MD4 Thema. Das liegt hauptsächlich auch daran, dass die Implementierung dieses Algorithmus meistens auch in irgendwelchen Sicherheitsprozessoren passieren muss. Deswegen tendieren Leute immer zu den einfachen Implementierungen von Kryptoalgorithmen anstatt sichere SA-Algorithmen. Das ist so der Hauptgrund, warum MD4 damals gewählt wurde. Und das wird auch hauptsächlich nur benutzt, um die Interlocking-Abschnitte voneinander zu trennen. Und da wollte ich noch zu sagen, dass das beste Protokoll, was wir aktuell so haben für Ende-zu-Ende-Sicherheit, da haben wir verschiedene Sachen und da muss man sich auch fragen, was da HTTPS macht. Ist im Grunde auch nur TLS, um irgendwas anderes drum zu wickeln. Und das wird auch für Online-Banking und Gesundheitsdaten und was weiß ich benutzt. Ja.
Okay, thanks. The Internet has woken up.
Interessant, das Internet ist jetzt aufgewacht. Im Internet gibt es jetzt eine Frage. Es wurde von einem Session Key geredet. Wie lange ist denn so eine Sitzung?
Ich weiß es nicht genau, die Fragen kann ich nicht beantworten. In der wissenschaftlichen Veröffentlichung haben sie gesagt, dass es unterschiedlich ist. Aber es sind einige Tage.
Okay.
Okay, was, irgendwas, was wahrscheinlich nachgelesen werden kann. Mikrofon Nummer 1, bitte. Dankeschön. Hat jemand von der anderen Seite, wir haben IDS-Systeme nach und nach platziert von verschiedenen Herstellern, mittlerweile direkt in den Zügen. Und wie gesagt, das sind schon bewegte Rechenzentren, diese Züge. Und da ist meine Frage, habt ihr schon mit den Eisenbahnleuten gesprochen so und was ist so dein Gedanke dazu, das als Nachgedanke in Züge reinzupatchen? Also das klingt schon wie eine sehr lokale Lösung zu einem globalen Problem. Was wäre da so deine Einsicht darin, wie man damit umgeht?
Also für mich ist ein Zug eigentlich eine große Blackbox, weil da sind so viele Systeme drin, die so komplex sind, dass man gar nicht sagen kann, was sie tun. Und sie verwenden verschiedenste Standards, um Dinge zu tun. Und da ist alles außenrum an der Bahnstrecke eigentlich was komplett Getrenntes davon.
Also wäre es irgendwie machbar, ein europäisches Zugzertifikat zu haben oder sowas, das sowas überprüft und monitort?
Ja, aber dadurch, dass das Netzwerk gewachsen ist über Jahre und Jahrzehnte, hat man sehr viele alte Protokolle und verschiedene Technologien im Einsatz. Und das ist kein Problem, diese Systeme zu haben, weil es ist ein sehr besonderes, eine besondere Umgebung. Und wenn mich hier in Zukunft einen mehr standardisierten Prozess hat, mehr standardisierte Produkte hat, dann kann man es viel einfacher überwachen. Und in diesem sehr fragmentierten Netzwerk ist es sehr schwierig, das aktuell zu vereinheitlichen. Aber durch die Einführung des EU-Links-Standards wird das Ganze in Zukunft besser überwachbar und vereinheitlichbar.
Danke. Okay, nächste Frage. Mikrofon Nummer 4, bitte. Ja, danke erstmal für den tollen Talk. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist gestern und auch übers Jahr sind ja einige Brüche im Tetra-Protokoll gefunden und gezeigt worden. Ich weiß auch, dass kritische Infrastruktur, Eisenbahnsystem davon betroffen war. Da ist meine Frage, weißt du von solchen Fällen und wie geht ihr damit um? Die zweite Frage ist, ich bin auch in diesen Standards ein bisschen involviert. In einem anderen Bereich, aber ich kenne da die Herausforderung und ich würde mich auf jeden Fall auch interessieren, da für diese dynamischen Anforderungen und wie ihr verifizieren wollt, dass diese dynamischen Sachen auch eingehalten werden.
Vielen Dank für die Frage. Die erste Frage war über das Tetra, den Tetra-Bruch im letzten Jahr. Da weiß ich nicht drüber Bescheid. Das Netzwerk ist, das Thema ist sehr groß und da habe ich kein Wissen zu. Die zweite Frage ist, wie dynamische Anforderungen in so einen Standard aufgenommen werden. Und die Lösung dafür ist, dass man eben Standard sagt, dass man Änderungen vorsieht im Standard selbst. Also man muss Algorithmen austauschen können und dass man nicht festschreibt, welche Algorithmen selbst verwendet werden.
Ja, okay, aber dann ist ja diese Verpflichtung verloren, weil man immer auf andere Sachen referieren kann.
Die Standardisierung hat ihre ganz eigenen rechtlichen Probleme, die da zusammenspielen.
Okay, dann würde ich jetzt mal zur letzten Frage kommen, weil unsere Zeit bald um ist. Ich denke, das war's sogar mit den Fragen. Katja ist aber auch noch weiter verfügbar. Ihr könnt ihr gerne noch weiter Fragen stellen hier. Aber für jetzt erstmal noch einmal einen großen Applaus für Katja hier. Und damit auch vielen Dank aus der Übersetzerkabine. Übersetzt für euch heute haben Pink Dispatch.